ARD Sounds.
Der Jedermann auf dem Salzburger Domplatz oder auch die Luisenburg-Felsenbühne in Wunsiedel. Im Sommer, da zieht's das Theater nach draußen auf die Freilichtbühnen. Im elisabethanischen Zeitalter war Open Air Standard ganzjährig. Natürlich denken wir da zuallererst an William Shakespeare. Einer seiner bedeutendsten Konkurrenten war Christopher Marlowe. Der Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt hat eine neue Biografie über ihn vorgelegt, indem er das Bild eines genialen Grenzgängers zeichnet.
Er stand oft nah am Abgrund und er wusste das. Er ging das Risiko ein.
Stephen Greenblatts Christopher Marlowe Biografie, ein Buch, das uns eintauchen lässt in die, so der Titel, dunkle Renaissance. Wir stellen es vor. Ja, und nicht nur Theater wird um diese Jahreszeit hierzulande gern unter freiem Himmel gespielt, auch das Open-Air-Kino hat Hochkonjunktur. Über Reiz und Risiken reden wir mit einem Kinobetreiber, Florian Scheurer aus Regensburg. Das und mehr in der kommenden Stunde. Am Mikrofon Christoph Leibold.
Film, Theater, Kabarett. Auf Bayern 2.
William Shakespeare gilt heute als der englische Dramatiker schlechthin. Seine Theaterstücke sind Weltliteratur und werden beständig inszeniert. Aber Shakespeare war in seiner Zeit im elisabethanischen England, respektive in der Renaissance, einer von mehreren genialen Autoren. Ein anderer war Christopher Marlowe, berühmt geworden mit seinem Drama über Dr. Faust. Stephen Greenblatt, Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität Harvard, erzählt Marlowes Biografie nun in einem großen Buch. Dunkle Renaissance heißt es. Und es schildert ein Leben im Ausnahmezustand. Nils Beindke hat mit Stephen Greenblatt, einem der besten Kenner der Epoche, über Shakespeares großen Rivalen gesprochen.
Er stand oft nah am Abgrund und er wusste das. Er ging das Risiko ein.
Das beständige Überschreiten von Grenzen wäre ein gutes Motto für die Lebensgeschichte von Christopher Marlowe. Ebenso das fortwährende Spiel mit dem Risiko. Marlowe wurde gerade 29 Jahre alt, im Mai 1593 erstochen bei einem Handgemenge, das sich vordergründig um eine unbezahlte Rechnung drehte. Die Veröffentlichung seiner Werke als Buch, darunter das Drama »Die tragische Historie« von Dr. Faust, erlebte er nicht mehr. Dabei ist er zusammen mit Shakespeare der wichtigste Wegbereiter des Theaters im elisabethanischen England.
Diese Theater waren eine ganz neue und äußerst beliebte Form der Unterhaltung. Die öffentlichen Bühnen wurden erst in den 1570er Jahren gebaut. Und Marlowe ist Jahrgang 1564. Er ging nach London und er begann zu schreiben für ein neues Medium, das jeden Nachmittag 2.000 bis 3.000 Menschen an einem Ort zusammenbrachte. Sie mussten sich dafür freinehmen von der Arbeit. Und viele mussten über die Themse fahren, um ins Theater zu kommen. Die städtischen Behörden hassten das Theater und die religiösen Autoritäten ebenso. Aber die Queen und der Hof stellten die Theater unter ihren Schutz.
Stephen Greenblatt beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte des elisabethanischen Zeitalters und der Renaissance in England. In vielen sehr erhellenden Büchern hat er die Epoche und ihre zentralen literarischen Protagonisten beschrieben. Und dafür auch Auszeichnungen wie den Pulitzer-Preis bekommen. Seine Christopher Marlowe-Biografie lenkt den Blick immer auch auf die Gesellschaft der Zeit, gezeichnet von den Folgen der Reformation in England, dem Konflikt zwischen der neuen anglikanischen Kirche und der alten katholischen. Und Greenblatt erinnert ebenso daran, dass Marlowe, geboren 1564 in Canterbury, aus armen und bildungsfernen Verhältnissen stammte. Stichwort Überschreiten von Grenzen.
Marlowe stammte aus dem ärmsten Milieu, aus der Arbeiterschicht in der Provinz, in einer sehr hierarchischen Welt. Sein Vater war Schuhmacher. Und das in einer Gesellschaft, in der man, wenn man aus dieser sozialen Klasse kam, keinerlei Chance auf eine Bildung hatte. Es war eine Welt voller Barrieren. Und trotzdem gelang es ihm, diese Barrieren zu überwinden. Die Gründe dafür können wir nicht vollständig nachvollziehen. Ich schreibe über sie. Und das alles hatte für Marlowe einen sehr hohen Preis.
Der Junge fiel auf durch ein großes Interesse an der Sprache, darunter das Lateinische. Er erhielt ein Stipendium für die King's School in Canterbury, später dann für ein Studium in Cambridge. Er sollte Priester in der jungen anglikanischen Kirche werden. Zentraler Teil des Lehrplans, die antiken Texte, Vergil, Ovid und andere.
Wie es scheint, fand Marlowe gerade die Aspekte der klassischen Texte interessant, die am stärksten im Konflikt standen mit seiner Ausbildung und auch mit den Werten der moralischen Erziehung, die er zu verinnerlichen hatte. Es sind die radikalsten, die, die am meisten beunruhigend waren. Marlowe sollte anglikanischer Priester in der protestantischen Kirche von England werden. Er entwickelte sich jedoch immer mehr in eine ganz andere Richtung, zu einer heretischen, vielleicht auch atheistischen Weltsicht.
Und Priester ist Christopher Marlowe nie geworden. Nicht die Kanzel, die Theaterbühne wurde Mittelpunkt seines Lebens, Denkens und Schreibens. Mit Tamburlaine the Great im Deutschen Tamerlan und uraufgeführt am Rose Theatre in London schrieb er eines der wichtigsten Stücke der Epoche. Die Geschichte eines Mannes, der vom Schafhirten zum großen gewalttätigen Eroberer und Herrscher aufsteigt. Stephen Greenblatt erzählt ausführlich von diesem Stück, das das Theater nachhaltig veränderte. Und er zeigt, dass das auch mit der Sprache Marlowes zu tun hatte. Zur Illustration zitiert Greenblatt ein bekanntes Volkslied. Die alten Verse. Vierheber.
There is a house in New Orleans, they call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl, and me, oh Lordy, was one.
Das klingt wie eine Ballade, nicht wie gewöhnliche Sprache. Es hat seine eigene Schönheit.
But it actually has its own form of beauty.
Und dann eben veränderte Marlowe die Sprache in der Literatur. Den Vers.
Marlowe basically invented.
Marlowe hat den Blankvers erfunden. Das ist ein ungereimter, jambischer Fünfheber. So klingt Marlowe.
Nature that framed us of four elements, warring within our breasts for regiment, doth teach us all to have aspiring minds.
Das ist Tamerlan, der erklärt, dass er eine Krone haben will. Man kann diesen neuen Klang mit dem Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm vergleichen. Damit meine ich nicht, dass die Stummfilme nicht gut waren. Viele von ihnen sind sehr interessant und lebendig. Aber plötzlich gibt es ein ganz neues Verständnis für das Medium. Man könnte auch an den Übergang von Schwarz-Weiß zur Farbe im Film denken.
Auch die anderen Theaterstücke Marlowes werden in Stephen Greenblatts Biografie vorgestellt. Darunter das über Johann Faust und dessen Pakt mit dem Teufel. Marlowe entdeckte den berühmten Stoff Ende der 1580er Jahre. Sein Biograf liest dieses Stück auch als intensive Beschäftigung des Dramatikers mit der eigenen Biografie. Und er berichtet ausführlich von der Tätigkeit Marlowes für einen Geheimdienst der englischen Königin vor dem Hintergrund des großen Glaubenskonfliktes zwischen Protestanten und Katholiken, der die Grundfesten des Staates betraf. Marlowe hatte sich wohl während des Studiums in Cambridge als Spion in Sachen Religion anwerben lassen.
Er sollte seine Kommilitonen ausspionieren. Ebenso ging es um radikale Protestanten. Auch diese wurden von den Konservativen in der anglikanischen Kirche abgelehnt. Im einen wie im anderen Fall, man könnte sagen, extrem links oder extrem rechts, war die Regierung in England hochgradig besorgt. Sie verfolgte diese Gruppierungen.
Und dann die Geschichte des gelehrten Mannes, des Wissenschaftlers und Intellektuellen, der alle Grenzen überschreiten will. Und der sich mit seinem Blut dem Teufel verschreibt. Wie die Verpflichtung eines jungen Mannes als Spion im Dienste ihrer Majestät.
Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang mit der Geschichte von Faust, von der sich Marlowe aus dem deutschen Buch inspirieren ließ und die er zum Thema seines großen Stückes machte. Ich spekuliere in meinem Buch darüber und ich denke, es gibt gute Gründe dafür, das anzunehmen. Die Wucht des Stückes hat auch mit seinem Leben zu tun und eben mit der Entscheidung, die er in Cambridge traf. Es war eine Entscheidung, die den Rest seines Lebens bestimmte.
Und auch das spielt eine wichtige Rolle. Marlowe wurde in Fragen des Glaubens selbst immer skeptischer und vertrat Positionen, für die man im damaligen England hingerichtet wurde. Auch da ein beständiges Überschreiten von Grenzen. Christopher Marlowe, so schreibt Stephen Greenblatt, besaß eine seltene Gabe, die Poesie. Er konnte die Dinge, die er am meisten fürchtete, in Kunst verwandeln, in große Kunst. Die Geschichte von Marlowes Leben ist immer wieder ein Abenteuer und Stephen Greenblatts Biografie eine unbedingt lohnenswerte Expedition, auch in die Epoche, die das Theater so sehr revolutioniert hat.
Stephen Greenblatts Buch »Dunkle Renaissance«, wie Shakespeares größter Rivale Christopher Marlowe die Konventionen sprengte und die Literatur revolutionierte. Das Buch ist im Siedler Verlag erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Held. Prima ist der Klimawandel auch für den Gemüsehandel, lautet ein Vers des Satirikers und Meisters komischer Lyrik Fritz Ekenga, den man für zynisch halten kann oder aber für ein gelungenes Beispiel von Galgenhumor. Der Klimawandel, da gibt's nichts zu deuteln, ist Bad News, aber natürlich kann man sich Menschen vorstellen, die zum Beispiel Sommerfeste ausrichten, dann einen der wenigen Regentage erwischen und fluchen, ja, wo ist denn der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht? Was Sommerfeste für Privatleute, das sind Open-Air-Events für Kulturveranstalter. Besonders beliebt um diese Jahreszeit Freilicht-Kino-Vorstellungen, so wie sie auch Florian Scheurer organisiert, Betreiber des Kinos im Andreasstadl in Regensburg. Mir nun von dort zugeschaltet. Servus, Herr Scheurer.
Hallo, grüß Sie.
Cinema Paradiso, Kino unter den Sternen in Regensburg heißt Ihre Sommerreihe. Heute Abend läuft zum Beispiel Sentimental Value mit Stellan Skarsgård. Täuscht der Eindruck oder war das bisher eine Open-Air-Kinosaison? Bei Ihnen ging es am 9. Juli los, dauert noch bis 23. August. Eine Saison, in dem es Ihnen recht wenige Vorführungen verregnet hat?
Gar keine bisher. Also wir hatten immer ein bisschen Glück, weil die Regenfronten uns davor oder danach erwischt haben. Ganz so ist es aber nicht, wie der Eindruck vielleicht bei den meisten aufkommen möchte, dass wir sorgenfrei sind in diesem Jahr. Denn der Klimawandel geht auch an uns nicht vorbei.
Zeigt sich dann bei Ihnen wie?
Erstens können wir beobachten, dass seit ein paar Jahren die Großwetterlagen sich länger festhalten. Das heißt, wenn man eine Kältephase hat, hat man die über 2 Wochen, hat man eine Hitzephase, hat man die über 2 Wochen. Und Hitzephasen bringen immer auch Gewitter mit sich. Und die Gewitter sind auch, so beobachtet man in den letzten Jahren, sehr plötzlich und nicht kalkulierbar, was uns im Open Air natürlich zum Nachteil gereicht auf jeden Fall.
Und wenn es dann doch dauerhaft sonnig ist, dann ist man aber wahrscheinlich auch so ein bisschen schizophren, weil man kann den Sonnenschein nicht so richtig unbeschwert genießen, denkt aber doch, hin und wieder macht es einem das Leben dann doch leichter als Freilichtveranstalter.
Ja, es schlagen immer 2 Herzen in der Brust. Also einerseits natürlich das Geschäft, das dann brummt und es ist natürlich schön und auch fürs Team. Allerdings sehen wir das natürlich auch mit Argwohn, dass der Klimawandel so voranschreitet.
Mal ohne die Klimakrisendiskussion, Cinema Paradiso und Kino unter den Sternen. Das sagt ja eigentlich schon alles, weil es so magische Kinonächte unter freiem Himmel verheißt. Und dann findet das auch noch am Grieser Steg statt bei Ihnen, einer historischen Brücke über die Donau. Schwärmen Sie doch ein bisschen von der Atmosphäre, die sich dort einstellt, wenn alles zusammenpasst an so einem Abend.
Ja, das Schöne bei uns ist ja, dass wir einerseits innenstadtnah sind, das heißt, die Leute können vorbeiflanieren und andererseits sind wir so, wir bezeichnen es als den Regensburger Dschungel, also da gibt es so eine Grünfläche mit Bäumen und wir haben tatsächlich unter den Bäumen einen Holzboden hineingelegt, können auf eine graffiti-besprühte Wand unsere Leinwand spannen und das hat einfach mit den Lampen, die dann überall leuchten, ein einmaliges Flair, das ich so von Open-Air-Kinos nicht kenne, da bin ich aber auch nicht selbst der Initiator, sondern ich habe das von meinem Vorgänger 2016 langsam übernommen. Medard Kammermeier hat es federführend ins Leben gerufen und er und seine Kompagnons haben da unglaubliches Gespür gehabt für Flair, denn das ist es am Ende, was wir den Leuten auch bieten wollen.
Und wie verändert so ein Setting mit Flair oder Freilichtkino ganz allgemein die Wahrnehmung von Filmen dann?
Naja, man sitzt draußen, man kann das Auge auch mal schweifen lassen. Also nicht jeder Film ist für jeden Menschen, vor allem wenn man aus dem Arthouse-Sektor kommt, ist immer wieder mal was dabei, was vielleicht nicht gefällt oder nicht so gefällt. Das lässt sich in der Öffentlichkeit mit 200 Leuten um sich herum einfach anders genießen, wenn dann das Blätterwerk rauscht, wenn dann im Hintergrund vielleicht noch ein paar Blitze kommen. Das hat schon ein ganz besonderes und eigenes Gefühl, das da erzeugt wird.
Wie ist es mit der Programmgestaltung? Also wie viel Arthouse-Kino darf sein, wie viel Popcorn-Kino muss sein?
Ich glaube, dass Open-Air-Kinos immer für alle gemacht sind. Also bei uns ist der überwiegende Programmation natürlich auch Arthouse-Kino, weil wir als Kinos im Andreasstadl auch Arthouse repräsentieren. Dennoch ist es so, dass immer wieder Popcorn-Kino mit stattfinden muss und das dann auch am Wochenende durchaus seinen Platz findet. Ich würde sagen, so 20% bei uns sind Popcorn-Kino. Wenn ein Open-Air-Kino eher aus dem Mainstream organisiert wird, glaube ich, dreht sich dieses Verhältnis ziemlich genau um. So 80-20 würde ich sagen, ist das Verhältnis immer.
Jetzt wissen wir alle um die Konkurrenz, die dem Kino durch die Streaming-Riesen erwachsen ist. Dazu kam der Corona-Knick vor ein paar Jahren mit sinkender Publikumsnachfrage. Das Kino versucht zu punkten, indem es so auf dieses Gemeinschaftserleben beim Gucken hinweist. Natürlich auch, dass Filme für eine große Leinwand gemacht sind, da ganz anders wirken als daheim am Bildschirm. Inwiefern ist Open-Air-Kino da sozusagen noch eins draufgesetzt, weil es so diesen Event-Charakter zusätzlich stärkt und das noch attraktiver macht?
Ich glaube, Open-Air-Kino tickt ganz anders. Den Leuten geht es weniger um die Filme an und für sich als mehr ums Draußensitzen, um mit Leuten einen schönen Sommerabend zu verbringen, wahrscheinlich mit Freunden. Das ist etwas, was man durchaus beobachten kann und was wir als Kino, wie wir gelagert sind, im Arthouse-Sektor auch wirtschaftlich als notwendig erachten. Viele Kolleginnen und Kollegen in Bayern und darüber hinaus kommen eigentlich aus dem Kinobereich, wenn sie einen Open Air machen, weil es einfach notwendig ist zu überleben, weil es Streaming oder aber auch die Zeit dazu führt, dass Kino im Innensaal nicht mehr so lukrativ ist, als es vor 25 Jahren beispielsweise der Fall war. Also geht es meistens tatsächlich ums Überleben, ja.
Und auch wenn es jetzt mehr laue Nächte gibt, Sie haben schon gesagt, ja, deshalb sind Sie nicht aller Sorgen ledig. Open-Air-Kino machen bleibt ein Risiko. Sie haben zwar schon die Vorzüge angesprochen, aber wieso tut man sich trotzdem an, wenn man doch immer auch so ein bisschen bibbern muss?
Und ganz ehrlich, es liegt auch ein bisschen an der Leidenschaft. Also man macht ja Kino, weil man den Leuten was bieten möchte. Weil man sagt so, wir haben hier Filme im Petto, die wir ganz toll finden. Wir machen so ein Highlight-Festival in Anführungsstrichen über die Sommermonate und zeigen euch das Beste, was wir in den letzten 9 Monaten gesehen haben. Das, glaube ich, ist der eigentliche Antrieb, den man als Kinobetreiber im Open Air hat. Und da erreicht man halt sehr viel mehr Menschen, weil sie es, wie wir schon angesprochen haben, auch uns sehr gerne annehmen.
Also es ist wie gesagt so eine Art kleines Festival mit einer kuratierten Auslese. Und wenn es Ihnen dann doch mal eine Vorstellung verhagelt, verregnet, haben Sie ein Ausweichkonzept oder fällt die Vorführung dann ersatzlos aus und Sie müssen die Ticketkäufe rückabwickeln und bleiben im schlimmsten Fall vielleicht sogar auf den Leihgebühren für den Film sitzen? Wie ist das?
Naja, Risiko hat man natürlich immer. Also wenn man Kino draußen macht und man überrascht wird, ab der Hälfte des Filmes müssen wir auch tatsächlich mit dem Verleih abrechnen. Und das tun wir auch. Das heißt, im Worst Case verliert sowohl der Zuschauer als auch wir Geld. Also bezahlen dann für einen abgebrochenen Film. Allerdings haben wir als Kino die Möglichkeit, weil unser Open Air nur 300 Meter entfernt ist, und viele Kolleginnen haben es auch in einem Innenhof vom Kino beispielsweise, ja Open Air, dass wir eine Parallelveranstaltung machen, zeitversetzt. Also wenn es zu risikoreich ist für die Menschen, können sie mit der Wetter-App im Anschlag hier bei uns im Andreasstadl aufschlagen und den gleichen Film eine halbe Stunde versetzt innen genießen. Was wir allerdings nicht bieten können, ist, dass wir einen abgebrochenen Film teilweise wiederholen, Freikarten verteilen oder Ähnliches. Da liegt tatsächlich das Risiko bei uns und beim Publikum selbst.
Ein Film noch im diesjährigen Programm bei Cinema Paradiso in Regensburg, wie gesagt noch bis zum 23. August, auf den Sie, Herr Scheurer, sich ganz besonders freuen?
Absolut, weil er auch zweimal drin ist, das haben Sie vielleicht gesehen, No Other Choice, ist eines der Highlights dieses Jahres und in der Branche hat es ein bisschen für Verwirrung gesorgt, dass nicht dieser Film den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen hat, weil er mindestens in der gleichen Liga spielt wie Parasite, der vor ein paar Jahren alle überrascht hat und genauso mit bösartigem Humor aufwarten kann und mit Thriller-Elementen spielt und tatsächlich auch einen doppelten Boden hat, was unsere Gesellschaft und den Klimawandel betrifft. Ein wirklich erfrischender Film, den jeder gesehen haben sollte.
Empfohlen von Florian Scheurer vom Kino im Andreasstadl in Regensburg, der eben auch Open-Air-Kino macht am Griesersteg. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und Freilichtsommerkino gibt es natürlich auch anderswo, zum Beispiel unter dem Titel Kino, Mond und Sterne im Münchner Westpark oder beim Fränkischen Kinosommer in Oberfranken und ganz sicher auch irgendwo bei Ihnen ums Eck. Sie hören das Kulturleben auf Bayern 2. Einer der Höhepunkte des ersten Kabarett-Halbjahres 2026 war die Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises, der Mitte März zum 54. Mal vergeben wurde. In diesem Jahr gingen die Trophäen unter anderem an Klaus von Wagner, William Wahl, Dr. Pop, Abdel Karim und Anna Lucia, wobei letztere leider erkrankt war und deshalb nicht auftreten konnte. Seit 1972 wird die Auszeichnung in Mainz vergeben, der Stadt, in der auch Tobias Mann geboren wurde. Zweimal hat der Kabarettist den Preis selber schon gewonnen. Und auch in diesem Jahr stand er auf der Bühne, diesmal aber als Moderator. Hier einige Highlights von der Preisgala.
Live von der Kabarettbühne.
Bayern 2.
Keine Angst, die wollen nur spielen.
Es ist natürlich total super und gut, dass wir Kabarett, Satire und Kleinkunst haben in diesen irren Zeiten. Ja, Völkerrecht wird immer mehr zum fakultativen Angebot. Und bei den Führern der Welt durchleben wir so eine Ära autoaggressiver Silberrücken nebst einem Orange-Utan. Ja, alles, Sie wissen, wen ich meine. Ja. Allesamt ausgestattet mit zu viel Macht und miesem polizeilichen Führungszeugnis. Und das sorgt international allzu oft für das Gesetz des Dschungels. Aber frei nach Hans-Dieter Hüsch könnte man auch sagen, auch das Primate ist politisch. Natürlich schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Der Kabarettist, der sagt, ja, schon geiles Material jetzt, was ich verwenden kann. Aber in mir drin ist natürlich auch der Demokrat, der sagt, das ist eigentlich ganz furchtbar, wie es gerade läuft. Denn es geht ja gerade um unsere Demokratie. Und gerade im Moment müssten alle demokratischen Parteien sich kritisch reflektieren und wirklich mal einen Hintern hochbekommen. Die Menschen müssen wieder Bock bekommen auf demokratische Politik. Insofern ist der Deutsche Kleinkunstpreis vielleicht wichtiger denn je, zeichnet er doch die Kolleginnen und Kollegen aus, die eine eigentlich zu Ende zugespitzte Realität nochmal mit dem Feinwerkzeug ihrer Kunst bearbeiten. Was mich direkt zum ersten Preisträger bringt. Und ich freue mich total, weil unser erster Preisträger ist Klaus von Wagner. Klaus von Wagner ist nicht nur zusammen mit Max Uthoff und Maike Kühl das Herz von der Anstalt im ZDF, sondern er ist auch ein begnadeter Solist. Und die Jury schreibt, die Wucht seiner Bühnenpräsenz und sein Sinn für Situationskomik verwandeln auch schwere Stoffe in fesselnde Theaterkunst. Also fesselnde Theaterkunst, da würde ich sagen, kabarettistisches Bondage.
Vielen, das ist zu nett. Finden Sie nicht auch, dass der Preis ein bisschen spät kommt? Nein, um Gottes Willen, nicht für mich, fürs Kabarett. Weil Kabarett findet statt, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, unter Umständen, wo wir alle sagen, what, wir haben eine Klimakrise, einen ganzen Planeten in der Klimakrise. Arten sterben, ganze ökologische Systeme sind dabei, zusammenzubrechen. Donald Trump ist zum zweiten und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal Präsident der Vereinigten Staaten. Wir haben Kriege jetzt im gesamten Nahen Osten, der Kriegsverlauf in der Ukraine hängt davon ab, ob Trump oder Putin jeweils Blutdrucksenker oder Viagra genommen haben. Das Schicksal der schwarz-roten Koalition hängt davon ab, ob Markus Söder Blutdrucksenker oder... Der Kulturstaatsminister Weimar nutzt Erkenntnis vom Verfassungsschutz, um Buchhandlungen von Preisverleihungen auszuschließen, obwohl wir nicht mal wissen, ob die beim Verfassungsschutz überhaupt Bücher lesen können. Manuel Hagel erklärt den Klimawandel mit den Worten, wenn die Atmosphäre dünner wird, wird dadurch die Sonne heißer und das ist der Treibhauseffekt und verleiht dadurch dem Wort Hagelschaden eine ganz neue Bedeutung.
Wir kommen zum Kleinkunstpreis in der Sparte Musik. Unser Preisträger heißt William Wahl.
In der Kategorie Musik, wie es ja geheißen hat, gerade eben ein bisschen ironisch, weil das erste Lied, was ich singe, ist überhaupt nicht von mir, ist von ABBA im Original. Also der Text ist von mir, Musik aber nicht. Und im Original heißt es Fernando, handelt von Fernando. Und bei mir behandelt es das Thema der Nachhaltigkeit und der Frage, die sich heute jeder von uns mehr denn je stellen muss. Nachhaltigkeit. Was kann ich persönlich dagegen tun? Wieder mal allein zu Hause. In mir eine Art von Leere, die ich kaum ertragen kann. Gedanken kreisen ohne Pause. Nur ein Klick entfernt erwartet auf mich schon ein Neuanfang. Sicher geht es mir viel besser, habe ich erst einmal etwas anderes an. Das Paket ist da, ich schrei vor Glück und schick's zurück Zalando. Weil ich das Porto ja nicht selber zahle, sondern wieder mal Zalando. Richtig nachhaltig ist das zwar nicht, das weiß auch ich. Aber das ist ja nicht mein Problem, sondern das von den Zalando.
Und nun kommen wir zum diesjährigen Preisträger in der Kategorie Stand-Up. Abdel Karim ist quasi ein Weltenbürger. Er ist gebürtiger Bielefelder, Wahl-Duisburger und bezeichnet sich selbst als marokkanische Friedenstaube.
Ab und zu muss man nicht reden, ab und zu reicht es, wenn man zuhört. Ich habe vor ein paar Tagen wirklich gemerkt, dass auch ich als erwachsener Mensch von Kindern lernen kann. Ich war im Bus ganz hinten, da sitze ich immer, das sind die Coolen, und ich. Und da waren drei Jungs, maximal 14, zwei arabischstämmig, ein Urdeutscher, Klassenkameraden. Und einer der arabischen Jungs war einen Tag vorher bei Thomas, dem Klassenkameraden. Und die anderen beiden wollten wissen, ist Thomas wirklich so reich, wie die ganze Schule vermutet? Die haben den ausgefragt. Erzähl mal, wie ist das Haus von denen? Richtig krass, Mann. Was für Haus? Wie ein Schloss. Die haben Kinoleinwand. Die haben so teuren Hunde. Wie heißen die nochmal, diese teuren, seltenen Hunde? Einer ruft rein, Schäferhund. Nein, Mann, was für Schäferhund? Ich weiß doch, wie Schäferhund aussieht. Diese weißen Hunde mit den schwarzen Punkten. Ganz viele schwarze Punkte. Einer ruft rein, Dalmatiner, ja Mann, Dalmatiner, sind die teuer oder was? Die sind voll selten, davon gibt's weltweit nur 101.
Ein alter Gag, leicht abgewandelt, geht ungefähr so, was ist der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einem Popmusiker? Ein Jazzmusiker spielt 10.000 Akkorde vor 3 Zuschauern und der Popmusiker spielt 3 Akkorde vor 10.000 Zuschauern. Und unser nächster Preisträger, der könnte sogar wissenschaftlich erklären, warum das so ist. Das Doktor im Künstlernamen Dr. Pop ist nämlich kein Kunstgriff, nein, Markus Henrik, so heißt er tatsächlich, ist promovierter Musikwissenschaftler.
Hier kommt eine Nummer im Deutschrap, die hat gleich so einen fetten Sound. Das war's, das ist der ganze Refrain von diesem Lied. Taman Taman ist türkisch, heißt alles in Ordnung. Jetzt kommen die Strophen, die sind auf Deutsch.
Egal wo ich hingehe, ich werd erkannt. Frag mal warum, weil ich bin bekannt.
So. Ja. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Das ist Summer Jam. Ich mag den wirklich. Der hat gute Textzeilen. Meine Lieblingstextzeile von ihm lautet, Drogen sind wie Türen, man kann sie drücken oder ziehen. Aber ich sammle so ein bisschen bekloppte Deutschrap-Textzeilen. Eine mag ich besonders, die geht so, ich bin Dichter wie Van Gogh. Vielleicht hat er Informationen, die wir nicht haben. Oder er hat im Geschichtsunterricht nur mit einem Ohr zugehört. Das kann auch sein, ne? Aber es gibt da wirklich ein paar interessante Sachen und ich sammle das ganz gerne. Ist so ein Hobby von mir. Hier eine Zeile, ist wirklich mein absoluter Favorite.
Ich weiß heute, unsere Tage sind zu kostbar. Die Zeit läuft wie die Nase meiner Tochter.
So. Zitat. Die Zeit läuft wie die Nase meiner Tochter. Das ist ein Rapper im Homeoffice, würde ich mal sagen, ne?
Höhepunkte von der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2026 waren das. Und das war's vom Kulturleben für heute. Am Mikrofon war Christoph Leibold.